Historische Rebsorten sind seltene Weinstöcke, die bis zu ihrer Entdeckung als verschollen oder sogar ausgestorben galten. Sie sind eine jahrtausendalte, klimaerprobte Sortenvielfalt, die in nur einem Jahrhundert verloren ging. Sie sind der Spiegel unserer Vergangenheit. In unserem Podcast erfahren Sie unglaubliche Dinge über eine wiederentdeckte Weinwelt. Folgen Sie uns mit einem Glas Wein aus historischen Rebsorten und schmecken Sie Geschichte.
So, Andreas.
Hallo.
Das neue Jahr lassen wir jetzt mal starten. Du hast mich heute eingeladen in einer ganz speziellen Sache, wo ich denke, ich genauso jungfräulich bin, gedanklich wie viele unsere Zuhörer. Bitte, Andreas, warum bin ich heute gekommen? Ich weiß nur so viel, es wird heute ausgesprochen wissenschaftlich, aber diesen wissenschaftlichen Anspruch, den haben wir im Rahmen unseres Projektes. Also das ist mal schon vorab die Warnung. Es ist mit Sicherheit nichts für den absoluten Laien, sondern hier sind vielleicht auch die Zuhörer gefragt, die selbst in diversen wissenschaftlichen Disziplinen zu Hause sind, die du jetzt da auch in den nächsten Minuten oder Stunden entsprechend referieren wirst. Warum bin ich heute hier? Was willst du in unserem heutigen Podcast unseren Zuhörern nahebringen?
Jo, also im Wesentlichen geht es um die Frage, die wir schon mal behandelt haben, aber wo es jetzt neue Erkenntnisse gibt, und zwar die Frage, wie ist eigentlich die Weinrebe entstanden ursprünglich und wann vor allem.
Das haben wir aber schon mal.
Das hatten wir schon mal, aber das war eben sehr viel theoretisch abgeleitet, ja, hauptsächlich von mir. Und andere Wissenschaftler sehen das ja durchaus anders. Und ich hatte diese Ableitungen alle begründet und so weiter. Aber jetzt gibt es eben eine neue Studie, die von ihrem Umfang her mit das Größte ist, was es bislang überhaupt gegeben hat, mit Kultursorten und Wildreben. Und die haben sich genau diese Frage gestellt, wie war der Übergang von Wildrebe zu Kulturrebe und wann ist das passiert? Und die Ergebnisse sind durchaus interessant, weil, ohne das jetzt vorwegzunehmen, aber eines dieser Ergebnisse war, dass also quasi vor 7000 Jahren alles schon abgeschlossen war und es auch begonnen hat, schon direkt nach der letzten Eiszeit vor 12.000 Jahren.
Also im Prinzip ist da eine Bestätigung also dessen, was du in den anderen anfänglichen Podcasts
unseren Zuhörern gebracht hast. Ja, also wir waren ja bei 8000 Jahren, ja. Aus verschiedenen Gründen, vor allem kulturellen Gründen, weil da die Keramik eingeführt worden ist in Europa.
Und Wetter, klimabedingte Gründe.
Und klimabedingte Gründe. Aber natürlich, die Eiszeit war schon früher fertig. Und vor diesem 8200-Jahre-Event, was mit dieser Dürre einherging, gab es nochmal 2.000, 3.000 Jahre, wo es feucht und warm war.
Nochmal kurz unterbrechen, du hast von einer Studie gesprochen, bloß dass wir am Anfang wissen, über was wir reden. Was ist das für eine Studie, wo kommt die her, wer hat die gemacht?
Die Studie kommt ursprünglich aus China.
Okay.
Und zwar ist das ein chinesisches Autorenkollektiv, wo der Herr Yang Dong den Kopf hingehalten hat. Die anderen Namen müssen wir jetzt nicht erwähnen. Und das Interessante ist eben, dass im Grunde ganz Europa mit den verschiedenen Instituten Material dazu geliefert hat.
Was für Material?
Also sowohl Sorten, also Rebsorten, als auch Wildreben, Akzession,
also Pflanzen.
Pflanzen, DNA.
DNA.
Das ist eine reine DNA-Studie oder genomische Studie. Was die Chinesen anders gemacht haben als die meisten anderen, ist, dass sie also nicht so auf Mikrosatelliten oder sowas gesetzt haben, sondern das ganze Genom sequenziert haben, also wir haben quasi sämtliche Daten, die so eine DNA hergibt, von allen 19 Chromosomen entschlüsselt, und das ergibt dann natürlich riesige Datenmengen, wo ich dann auch kapituliere als Botaniker, der da jetzt nicht so tief drin steckt, wie sie das dann im Einzelnen ausgewertet haben. Also gibt schon Methoden und so, die sind auch angegeben, aber die sind nicht erklärt. Es sind auch keine neuen Methoden in dem Sinn, sondern halt Methoden, die man in der Genetik so anwendet. Aber trotzdem muss man schon sagen, dass halt vieles, was da ausgewertet worden ist, einfach über Programme gelaufen ist. Also man kann ja diese Millionen Daten gar nicht mit der Hand auswerten, das geht nicht.
Ja. Du hast aber doch mal gesagt an der einen oder anderen Stelle, dass rein über die Genanalyse eine eindeutige Identifikation bei diesen anfänglichen oder die ersten Generationen, diese F1-Generation der Kulturreben schwerlich möglich ist, weil die zwar im Äußeren, im Habitus sich stark unterscheiden und deshalb auch immer die visuelle Analyse dazugehört, also das Auge eines Ampelographen. Und aber genetisch sind sie noch unheimlich eng, wenn ihre Vorfahren jetzt eine reine Wildrebenpopulation noch war. Lässt sich denn jetzt mal, bevor wir da reinsteigen, allein jetzt über die Art und Weise der Analyse, sprich Genanalyse, das jetzt besser darstellen, weil man das ganze Genom aufgeschlüsselt hat? Oder bleibt es trotzdem auch schwierig? Oder war das falsch von dir gesagt?
Nein, es ist grundsätzlich nichts falsch dran. Es ist nur nicht immer vergleichbar. Ja, also es gibt zum Beispiel die Mikrosatelliten. Und da haben wir mal rausgekriegt, zum Beispiel, dass der Muscatella eine von den Stammsorten überhaupt ist, mit diesem Muskatgeschmack. Jetzt haben die Dong-Leute aus China die ganzen Genome irgendwie so behandelt, dass am Schluss verschiedene Kerngenome oder Stammgenome rausgekommen sind. Insgesamt sind das 8. Und diese Stammgenome umfassen bestimmte Sorten. Ja? Und dann gibt es noch diese Kategorien von vermischt, admixed, wo nochmal Sorten drin sind, die halt jetzt nicht eindeutig zu einem Stammgenom zuzuordnen sind, sondern eben, sagen wir mal, Anteile haben, die aber immer unter 50% liegen, jetzt mal so grob gesagt. Na, da haben wir admixed. Und da ist es zum Beispiel, also da gibt es einfach diverse Widersprüche, wo ich selber nicht genau weiß, wie sich die auflösen. Da ist zum Beispiel der Muskat-Trollinger. Eigentlich ein Kind von Muscatella und Trollinger. Aber in dieser Genomanalyse ist das ein Vertreter eines Stammgenoms, was ursprünglich aus Ostasien stammt oder eben Südhimalaya. Ja? Asien ist da relativ weit gefasst, also jenseits des Kaspischen Meeres, sag ich mal. Das habe ich ja schon vermutet, ja, war großer, dass der aus Indien kommt, ja, und Muscat-Trollinger ist im Grunde nichts anderes. Und ich hatte auch dieses Volk da, Hauma Vaga, was nichts anderes heißt als Hamburg. Und Black, also der Muscat-Trollinger heißt ja auch Black Hamburg.
Ja, das
ist echt. Also da wurde ich jetzt zum Beispiel
das bestätigt. Das haben wir im Rahmen vom Schwarzurban ja doch auch
besprochen. Da wurde ich bestätigt. Aber das Problem ist, dass die Stammsorten, die wir zum Beispiel bei den Mikrosatelliten haben, und die sind genauso richtig, ja, also da ist nichts Falsches dran. Da haben wir den Muscatella und wir haben den Trollinger. Und der Trollinger ist bei dieser Ostasien-Gruppe relativ nah bei den Vermischten. Und der Muscatella selber ist einer von den Vermischten. Ja? Also da wird es dann schwierig. Und es ist generell so, dass zum Beispiel auch diese Stammgruppe der fränkischen Sorten oder fränkisch-französisch, sage ich jetzt mal, also westeuropäisch, da sind Sorten dabei, wie jetzt Sauvignon und also Pinot und Traminer, die ganz am Anfang stehen, was wir eigentlich auch schon wussten. Ne?
Pinot, P-I-N-O-T.
Ja, also der Verwandte des Traminers, direkt Verwandte des Traminers, ja, die stehen ganz am Anfang, oder auch Magdalene de Charon, die auch ähnliche Mikrosatelliten hat. Aber die andere Sorten wie Gamay oder Chasselas oder Ortlieber, die stehen relativ, gehören auch noch zu diesem Stammgenom, aber haben dann bloß noch 60% von diesem Stammgenom. Und der Heunisch selber gehört zur ungarischen Gruppe.
Stammgenom nochmal, habe ich jetzt so verstanden, das ist sozusagen ist ein Genom, was eine Charakteristik einer Sortengruppe darstellt, wie zum Beispiel bei Muscatella, der Muscatella-Geschmack.
Nee, rein genetisch. Also die haben einfach verschiedene Filterprogramme drüber laufen lassen und haben dann festgestellt, aha, wir haben innerhalb dieser riesigen DNA-Information sich wiederholende Genomabschnitte.
Ja.
Ja? Und insgesamt sind das 8. CG8, Cultivated Grapevine 1 bis 8. Und dann gibt es noch die von den Wildreben, das sind aber bloß 4.
Ja.
Also europäisch-kaukasische Wildreben. Und, diese Genomabschnitte, die sind auch grafisch dargestellt, man kann das sehen, wo die sitzen und so weiter. Also das sind einfach, also aus meiner Sicht sind das Introgressionen.
Was?
Also Einkreuzungen, wenn man so will, ja. Die im Laufe der Evolution eben in dieses Vinifera-Genom eingekreuzt worden sind. Dann kann man sich darüber unterhalten, wo das stattgefunden hat und so weiter, aber das wird jetzt der Studie dann vorgreifen. Es geht nur darum, dass die Studie einfach, also jetzt für die Anfangssession jetzt,
ja.
Dass es mit Abstand die umfangreichste Studie ist, ja. Mit Abstand die genaueste, weil sie halt wirklich das ganze Genom analysiert haben und nicht bloß so einzelne Abschnitte davon. Und die Ergebnisse sind relativ erstaunlich, nicht immer richtig aus meiner Sicht.
Das dachte
aber,
ich mir.
Aber doch erstaunlich, weil zum Beispiel jetzt ist ganz grob gesagt, es nicht eine Urrebe gab, sondern zwei. Eine Tafeltraube und eine Keltertraube, wobei man da auch unterschiedlicher Meinung sein kann. Und dann gibt es eben noch die 4 anderen oder die 6 anderen Cultivated Genome, die dann sich da irgendwie reingeschleust haben, aber Chinesen sagen eigentlich nicht, wie sie das gemacht haben. Ja? Also ob das jetzt eine Kreuzung war, woher die kam und so weiter. Es wird nur zugeordnet zu den Sorten, die wir kennen. Und das sind halt fast ausschließlich oder mehrheitlich europäische Sorten, die man dann auch nochmal nach Regionen gliedern kann. Und dann sind es auch noch Sorten aus dem Turkmenistan, Usbekistan, aus dem Bereich. Also Zentralasien, sage ich mal. Wenig Sorten aus dem Iran. Ein paar aus Israel. Wenig Sorten Libanon, Syrien.
Ja,
also
situationsbedingt.
Es gibt durchaus Schwächen bei dieser Studie, aber insgesamt ist es trotzdem die größte. Ja.
Also ist es ein Milestone jetzt mal, was
es die… Es ist so eine Art Milestone und deswegen dachte ich, ist es auch wert, dass man die Ergebnisse mal bespricht, weil es wirft doch einmal ein vollkommen anderes Licht auf den Ursprung und in vielerlei Hinsicht bestätigt es, was ich gesagt habe.
Okay.
Ja. Das war mir natürlich auch wichtig. Ja, obwohl man das in der Studie nicht so explizit lesen kann, weil die Schlüsse, die sie aus den Daten gezogen haben, kann ich nicht immer nachvollziehen. Aber die Daten stehen ja da. Also man muss ja bei so Studien immer aufpassen. Man hat Ergebnisse und man hat eine Interpretation.
Ja, die Interpretation ist aus deren Sichtwinkel.
Und bei der Interpretation habe ich manchmal meine Probleme. Zum Beispiel jetzt ganz pauschal gesagt, wir haben diese 2 Urreben, eine in Israel und eine im Kaukasus, weil es mehr Armenien ist als Georgien. Und jetzt haben wir natürlich das Problem, wenn das die 2 Urreben sind.
Urreben der Kulturrebe.
Der Kulturrebe, ja. Dann woher kamen die ganzen Rebsorten, die in Persien, in Baktrien, in Indien, in China angebaut worden sind. Und dann sind die natürlich logisch in ihrer Logik, die sie da entwickeln, dabei, dass sie sich natürlich einmal nach Osten ausgebreitet haben und einmal nach Westen ins Mittelmeergebiet.
Ja. Ja,
Mittelmeergebiet ist unumstritten, weil es sind ja die Sorten aus diesem Gebiet. Und die östlichen Sorten, da kann man sich dann drüber streiten.
Ob die nach von Westen
nach Osten? Diese oder? Israelische Kulturrebe zum Beispiel tatsächlich aus Israel stammt oder nicht aus dem Iran oder aus Afghanistan. Weil diese Sorten fehlen einfach. Ja, es fehlen sowohl die Wildreben als auch die Kulturreben.
Also fehlt da auch innerhalb dieser Genomstudie die nochmal die bisschen vielleicht interdisziplinäre Herangehensweise, wo man vergessen hat, Völker und Klima nochmal gedanklich mitzunehmen, um daraus natürlich eine andere Interpretation abzuleiten.
Also das Klima kommt interessanterweise bei den, auch die Entwicklung des Klimas, aber auch die klimatische Zonierung kommt bei der ganzen Studie eigentlich nicht vor. Also es macht ja schon einen Unterschied, ob eine Rebsorte minus 24 Grad wie in Afghanistan, also in Bactrien, aushalten muss oder nur plus 1 am Mittelmeer. Ja, also das macht tatsächlich einen Unterschied. Und man kann jetzt gerade bei der israelischen, die ja dann Mittelmeerrebe wäre, ja, also eine warme, dass man die nach Bactrien exportiert hat mit minus 24 Grad im Winter, das ist sehr unwahrscheinlich. Ja. Umgekehrt geht das.
Ja. Ja.
Also frostharte Sorten ans Mittelmeer zu verpflanzen, das geht. Umgekehrt geht es nicht. Also da ist zum Beispiel schon mal ein Denkfehler. Aber das Thema haben sie ja überhaupt nicht angegangen. Das Einzige, wo sie es angegangen haben, ist in Richtung auf Warmzeit, Eiszeit.
Ja.
Und da habe ich dann auch meine Probleme damit. weil einmal gibt es Schätzungen von Populationsgrößen, die also bis zu 1 Million gehen in den Warmzeiten, im Holozän, was ich nicht nachvollziehen kann. Und dann gibt es Flaschenhalseffekte, wo man sich dann fragen muss, ja, wodurch sind die jetzt letztendlich ausgelöst worden. Aber da können wir dann später nochmal drauf eingehen.
Okay.
Also das, was ich jetzt eigentlich machen will, ist, dass ich die Sicht der botanischen Morphologie mal darstellen will. So auch nochmal dahingehend die Theorie, die ich selber entwickelt hatte. Und dann genau auf diese Studie eingehe und dann im Vergleich dieser beiden Sichten, Morphologie, Genetik, zu sehen, wo liegen die Probleme, ja, wo passt es zusammen und wo nicht.
Gut.
Und da würde ich jetzt mal anfangen nochmal. Wir wissen ja, die Weinrebe, Vitis vinifera, stammt aus dem Tertiär. Ja, Tertiärrelikt. Und woher wissen wir das? Wir wissen das anhand von diesen fossilen Abdrücken in den Stein, ja, also wenn man irgendwelche Schnecken, Muscheln und so im Schiefer findet, ja, so findet man immer Blattabdrücke. Manche dieser Blattabdrücke gehören zu Vitis vinifera Linné. Ja.
Also unsere Kulturrebe.
So ist sie definiert. War natürlich im Tertiär keine Kulturrebe.
Ja. Ja.
Aber die Art, wo alles subsumiert worden ist, was ich eigentlich jetzt im Nachhinein auch falsch finde, aber die Art, die das subsumiert worden ist, ist halt Vitis vinifera.
Ja. Ja,
also es gäbe bessere Vorschläge. Aber nichtsdestotrotz, also wir gehen ins Tertiär zurück. Wir wissen, das Tertiär war wesentlich wärmer und auch feuchter. Also wir hatten die Rebe bis nach Island, in England, ganz Norddeutschland, in Kanada natürlich, also auch in China. Aber das Verbreitungsgebiet war wesentlich nördlicher. Und das lag zum Teil auch daran, also nicht bloß am Klima, am Gesamtklima des Tertiärs, sondern auch daran, dass es damals zwei wirklich große Meere gab. Also wir sind ja noch in der Zeit vor der Alpenauffaltung. Und da gab es zwei große Meere, war einmal die Tethys und die Paratethys. Das hatten wir schon mal, aber das ist jetzt halt der Anfang von meiner Grundüberlegung. Und die Tethys entspricht im Grunde dem Mittelmeer, in der Verlängerung ganz Mesopotamien, was damals auch ein Meer war, bis zum Indischen Ozean. Also im Grunde bis zur Indus-Mündung, Saraswati-Mündung oder Narmada-Mündung da in dem Golf von Kambat. Ja, das war ein riesiges Meer und es war die subtropische Zone, damals wahrscheinlich noch tropischer als heute. Feucht-tropisch in dem Fall. Und diese subtropische Zone ist im Grunde charakterisiert durch Lorbeerwälder, also feuchte Lorbeerwälder, wie wir sie heute noch auf Madeira haben zum Beispiel. Oder in Oskina oder noch an anderen Stellen, aber nicht in Europa eigentlich. Und das zweite Meer war diese Paratethys. Und die Paratethys hat heute noch als Restmeere sozusagen das Schwarze Meer und das Kaspische Meer und den Aralsee und hat sich aber ursprünglich hingezogen von der Ost-Nordsee, die damals noch nicht getrennt waren, durch Norddeutschland bis zum Schwarzen Meer und dann hinterm Kaukasus, der damals auch noch nicht so hoch war, verbunden mit dem Kaspischen Meer und diese ganze Aralo-Kaspische Senke, wie man die heute nennt, also südliches Zentralasien, war im Grunde überschwemmt. Und dieses Meer reichte bis ins Tarim-Becken, also ins heutige Xinjiang. Und interessanterweise, weil der Himalaya und das Pamir-Gebirge und der Hindukusch noch nicht quasi aufgefaltet waren, bis zum oberen Indus. Ja, der Indus macht im Himalaya, läuft er von Ost nach West und dann hat er irgendwie einen Durchbruch durch das Gebirge und geht dann halt runter in die Tiefebene in Pakistan, was früher halt alles Indien war, sage ich jetzt mal. Ja. Und dieses Stück, was heute zu Kaschmir gehört, das war auch Teil von dieser Paratethys. Das ist relativ wichtig, weil wir am Schluss irgendwann genau da landen werden, im Hinblick auf Vitis vinifera. Aber das Tarim-Becken war auch dabei. Und wenn wir wieder zurück nach Westen gehen, dann hat man südlich der Karpaten, also nördlich der Karpaten gab es mehr. Die waren damals schon so ein bisschen raus, aber noch nicht ganz. Das ganze Pannonische Becken mit der Walachei war ein großes Meer, das war das sogenannte Pannonische Meer. Und dann gab es noch Verbindungen zwischen den beiden Meeren, einmal am Bosporus und zum anderen gab es eine Verbindung über die Donau und den Rhein ins Rhonetal bis zu diesem Tethysmeer. Also das stand da unter Wasser. Dann haben sich die Alpen gehoben und die Karpaten und der Kaukasus und Himalaya und all diese Gebirge, die es heute gibt. Und dann wurden diese Becken teilweise voneinander isoliert. Also das Pannonische Becken ist dann ausgetrocknet, blieb die Donau dann übrig. Aber als Becken ist es ja bis heute noch vorhanden, auch klimatisch, also so eine gewisse klimatische Schutzzone, die durch die Berge, die sie umgeben, relativ geschützt ist, auch vor kalten Winden. Dann haben wir heute getrennt Kaspisches Meer und Schwarzes Meer, was aber früher eben diese Verbindung hatte, auch durch den Transkaukasus, also nicht bloß hinten über die Manitsch-Senke, sondern auch damals durch den Transkaukasus selber. Also Kaukasus besteht ja aus dem Großen und dem Kleinen Kaukasus und dazwischen ist diese, was das Kura, die Kura-Ebene im Grunde, die dann mit dem Aras in Aserbaidschan dann ins Kaspische Meer geht. Das Tarim-Becken ist ausgetrocknet und der Indus, das Indus-Teilstück hat sich quasi abgetrennt, weil ja dann das Pamir-Gebirge und der Hindukusch und der Himalaya aufgestiegen sind und die sind sehr hoch aufgestiegen. Und deswegen ist der obere Teil vom Hindusch, vom Indus hat noch Wildreben, die man jetzt, sagen wir mal, diesem Vinifera-Komplex zuordnen kann, aber sie sind eben schon sehr lange abgetrennt vom Rest. Ja. Das Tarim-Becken war immer mal wieder feucht, dann war es mal wieder trocken. Ja. War auch mal ein See in diesem Tarim-Becken, der heute ausgetrocknet ist. Also Gobi war mal grün, ist dann auch wieder zur Wüste geworden. Aber im Großen und Ganzen haben wir eben diese zwei großen Meere, die natürlich durch die klimatische Zonierung auch die Wildreben, die an diesen Meeren vorhanden waren, klimatisch getrennt hat in eine, sage ich jetzt mal, subtropische mediterrane Gruppe, die relativ wenig Frost aushält. Und auch die Hitze braucht, die große Strahlung, lange Vegetationsperioden. Und die andere Gruppe, die halt an diesem Paratethischen Meer vorhanden war, wobei die Nordgruppe natürlich auch bis zum bestimmten Grad Frost aushalten musste im Winter. Keine so strengen Feste, wie es heute sind, aber eben schon eine gewisse Frosthärte mitgebracht hat. Diese Frosthärte ist auch ziemlich wichtig, weil wenn man dann auf die konkreten Wildreben eingehen, es tatsächlich diese parathetische Vitis silvestris war, die letztendlich, ich sage jetzt mal, die Wildreben in Europa überhaupt gerettet hat durch die Frosthärte, die sie mit eingekreuzt hat. Und gut, also wir haben diese Entwicklung und wir haben im Grunde zwei große Wildrebengruppen, einmal eben diese parathetische und einmal diese tethische. Und ich habe dann formuliert, also es wär eigentlich besser, wenn man von Wildreben redet, die ja nicht jetzt zur Weinbereitung gebraucht werden, ist eigentlich der Name Vitis vinifera ist eigentlich irreführend, dass man dann das eben Bezug nimmt auf die tertiäre Situation und einmal von Vitis parathetica spricht und einmal von Vitis thetica, wobei die thetica eben diese subtropische, wärmebedürftige Ökotyp ist und die andere, ich sage jetzt mal, warm temperiert, also bestimmte Fröste eben überlebt. War auch wichtig, weil wir hatten ja später die Eiszeiten, die da drüber hergebrochen sind und diese Eiszeiten waren durchaus bedrohlich für diese Wildreben, vor allem die am Mittelmeer, weil die vertragen ja
nicht diese Minustemperaturen.
Diese Minustemperaturen nicht. Ja. Gut, das war der eine Ansatz, dass wir so eine grundsätzliche Zweigliederung haben. Es gibt dann auch noch diese andere, kann man gleich anführen. Also es gibt nicht nur eine Nord-Süd-Gliederung, sondern auch eine Ost-West-Gliederung, weil halt diese Trennung, sage ich jetzt mal, zwischen Kaspischem Meer und Zentralasien und Schwarzem Meer und Europa, zwischendrin das armenische Hochland und der Kaukasus, also das war auch prägend, weil man quasi westlich vom Kaukasus andere Wildreben hat, auch genetisch, als jetzt im Kaukasus selber oder östlich davon. Ja? Und dann am Rand vom Himalaya, Hindukusch, Pamir-Gebirge, da Xinjiang, kommen da nochmal andere Typen hinzu. Die werden aber meistens außer Acht gelassen, weil die eigentlich niemand kennt. Ja? Man weiß zwar, dass es die gibt, aber sie sind irgendwo in keiner Untersuchung mit rein. Ist auch klar, Afghanistan ist jetzt ein schwieriges Land und Pakistan auch. Also man kann da eigentlich kaum sammeln.
Ja, aber wir hatten doch im Rahmen der Frostfestigkeit, die von der heute unsere Kulturrebe profitiert, doch die Aussage gemacht, dass eigentlich die Frostfestigkeit aus der asiatischen Wildrebe kam.
Ja, auch.
Jetzt hast du aber doch die Silvestris verortet.
Ja, also man muss.
Also anders, also wo ist jetzt die Frostfestigkeit her? Ist sie jetzt aus dem asiatischen Raum oder vorderasiatischen Raum?
Ja, also wenn man nach Winterhärtezonen von Gehölzen zum Beispiel gliedert, ja, dann reden wir jetzt bei der Vitis thetica, also dieser Mediterran, von einer Frosttoleranz von, sagen wir mal, -3 Grad, -4, also submediterran Maximum. Bei der Vitis teutonica würde ich sagen, sind so zwischen -9 und -14, -15, also das, was in Westeuropa oder bei uns oder auch im südlichen Pannonischen Becken durchaus auftritt.
Noch funktioniert.
Aber kälter ist es durchaus in Rumänien zum Beispiel oder auch in der Walachei. Da kommen manchmal die sibirischen Fröste.
Ja, das reine kontinentale Klima.
Genau, und da kommen dann auch eben die kaukasischen Wildreben hauptsächlich dazu, die dann teilweise frosthärter sind, ja, wobei die Teutonica da immer noch tatsächlich eine Rolle spielt. Also diese parathetische, sage ich jetzt.
Ja.
Teutonica sind wir ja noch. Sind wir noch
parathetische.
Nicht, ja. Sind wir noch nicht. Gut.
Aber da hast du die Silvestris genannt, als der Frostfestgeber.
Ja, das muss man auch noch erklären. Also,
aber wir haben ja im asiatischen Bereich eine andere Wildrebe, ja, die normalerweise
Frost bei der Verhaftung. Ja, da kommen wir noch dazu. Aber grundsätzlich muss man es erklären, in der Botanik ist eigentlich üblich, dass man von Silvestris spricht, wenn es Männchen und Weibchen gibt, und von Vinifera, wenn sie zwittrig sind oder hermaphroditisch. Das ist auch ein bisschen schwierig, wenn man zum Beispiel in die Herbarien geht, zum Beispiel in Georgien, da steht dann mal Vitis silvestris und manchmal Vitis vinifera. Diese Vitis vinifera, das sind in der Regel keine kaukasischen Sorten, sondern das sind auch Wildaufsammlungen, aber sie waren halt hermaphroditisch. Ja. Das gleiche Problem habe ich auf Ketsch oder so, da ist nicht alles zwittrig, also nicht alles diözisch, also männlich oder weiblich, sondern sind auch immer zwittrige, oder auch in der albanischen Wildpopulation waren fast 50% hermaphroditisch, ja. Also das ist ein bisschen tricky.
Ist es nicht auch eine Art der Abgrenzung zwischen wilden Kulturrebe?
Ja, also es war halt dieses klassische System, hat gesagt, Vitis vinifera subspecies sativa, ja, für die Kulturrebe, und Vitis vinifera subspecies silvestris für die Wildrebe.
Genau.
Ja, wobei man da eigentlich, wenn man von silvestris geredet hat, eigentlich nur die Reben westlich des Kaukasus gemeint hat, weil man die östlich des Kaukasus oder aus dem Kaukasus ja gar nicht kannte. Mhm. Ne? Und das macht auch tatsächlich einen Unterschied, weil wirklich in dieser Aralo-Kaspischen Senke ist alles anders. Ja, also gut, das war der eine Ansatz. Und jetzt bin ich halt Botaniker, und was eben für mich ausschlaggebend war, wo ich mich mit Wildreben beschäftigt habe, war, dass es eben Hinterlassenschaften oder fossile Hinterlassenschaften aus dem Tertiär gibt, vor allem aus dem späten Tertiär, Blattabdrücke, die Paläobotaniker auch benannt haben. Ja? Die eine heißt zum Beispiel Vitis cesanensis, die ist da in Cézanne in Nordfrankreich mal gefunden worden, oder die andere heißt Vitis teutonica. Das ist in der Regel die man in Mittel- oder Norddeutschland gefunden hat. Die sehen sehr charakteristisch aus, oder sagen wir mal Vitis prävinifera zum Beispiel, oder Vitis vinifera, die gab es auch, die man allerdings jetzt nicht verwechseln darf, das ist also eine tertiäre Form, die eigentlich aussieht wie Vitis amarensis. Aber jetzt mit der heutigen Vitis vinifera erstmal nichts zu tun hat, aber sie ist halt so genannt worden. Und was ich jetzt halt festgestellt habe, und das ist eigentlich das, was auch umstritten ist, aber wenn man die Wildreben sich mal angeguckt hat, tatsächlich aus botanischer Sicht, fast alle dieser Formen, ja, die beschrieben worden sind, findet man bis heute wieder. Ja? Also es gibt eine Formkonstanz vom Tertiär bis heute. Dann gibt es noch Hybriden zwischen diesen Formen, die gibt es auch. Aber wenn man einen Blick dafür hat, kann man, wenn man das mal verstanden hat, das ist die Grundform, ja, und das ist jetzt eine Kreuzung davon mit einer anderen Grundform, dann sieht man das in der Regel.
Beziehst du dich jetzt aufs Blatt?
Auf diese Blätter. Ja, hauptsächlich, ja, die Trauben sind nicht überliefert worden. Also ja, es gibt bloß diese Blattabdrücke, und man weiß ja nicht, ob die Blätter behaart waren oder nicht. Aber das ist jetzt eine Sekundärgeschichte. Ja, also es geht primär um die Form, und diese Formkonstanz ist wirklich verblüffend. Also man glaubt das nicht, ja. Und es gibt zum Beispiel eben diese Vitis teutonica, die quasi in dieser Form, wie sie im Tertiär, also vor 20 Millionen Jahren oder so, überliefert worden ist, heute noch bei Wien in den Auenwäldern vorkommt. Mhm. Und gar nicht unselten, also ich weiß nicht wie häufig, aber es ist kein Einzelstück. Und auch diese Vitis cesanensis, die am Kaspischen Meer, nicht am Kaspischen, am Schwarzen Meer, Vitis colchica heißt, also sieht genauso aus, kommt tatsächlich in Georgien vor, aber auch auf Ketsch. Ja, also ich habe den in Georgien gesehen und ich habe sie auf Ketsch gesehen, also kommt auch sonst noch an anderen Stellen vor, aber zum Beispiel auf Sardinien, aber diese Form gibt es tatsächlich. Und das ist verblüffend, das ist irgendwie auch nicht, war nicht zu erwarten. Ja. Wird in den meisten botanischen Studien auch, ich sage jetzt mal, abgelehnt, ja, dass es diese Konstanz gibt, aber sie ist trotzdem verblüffend. Ja. Gut, und ich habe jetzt versucht, mir möglichst viele Sammlungen mit Wildreben anzuschauen in den letzten 2-3 Jahren und habe eben für mich versucht, ein System zu finden, wie man diese Wildreben klassifizieren kann, morphologisch, und habe da eben dann auch die Namen verwendet, die aus diesem Tertiär überliefert sind, weil wieso soll ich da einen neuen Namen erfinden, wenn es die Form eigentlich schon benannt ist. Ja? Deswegen heißt jetzt diese Vitis parathetica, die eine große Rolle gespielt hat, die heißt jetzt Vitis teutonica. Ja? Und die andere heißt halt Vitis saesonensis, oder in dem Fall bevorzuge ich dann Vitis colchica. Ja? Und dann weiß man, so sieht sie aus, ja? Prinzipiell. Oder Vitis brevinifera, die es auch auf der Krim noch gibt, die habe ich dort auch gesehen. Die heißt jetzt halt Vitis brevinifera, weil sie genauso aussieht wie
die. Macht ja im Rahmen der systematischen Botanik absolut Sinn. Genau, ist erlaubt.
Und ich meine, jetzt im Bereich von Vitis hat man gesagt, also die Botaniker sagen das, ja gut, wir wissen ja nicht, wie die Reben sonst aussahen, ja, weder die Trauben kennen wir, noch wissen wir, ob sie behaart waren oder so. Aber im Grunde macht man ja, also das Wissen, dass es Vitis gab im Tertiär, beruht ja auf diesen morphologischen Vergleichen. Ja. Oder dass es Buchenblätter gab oder Birkenblätter oder Lindenblätter aus dem Tertiär. Das beruht ja auf der Ähnlichkeit der Form, die man damals gefunden hat. Ja, man,
mit der heutigen
man
Vergleich.
Man weiß vielleicht jetzt bei der Linde nicht, welche Art das war, weil auch die Lindenblätter einfach furchtbar ähnlich aussehen. Ja, aber bei der Rebe, die sowieso schon morphologisch streut, hat man diese Typen, und erstaunlicherweise, wenn man die Wildreben sich anschaut, dann findet man die wieder. Ja? Und alle Zwischenformen, also vor allem in den Bereichen, wo die Areale sich dann halt überlappen. Ja, da findet man auch die Zwischenformen, aber das kann man ja dann als Botaniker auseinanderklamüsern. Man braucht da halt einen gewissen Blick dafür. Ja. Und ganz kurz auf die Sammlung. Also es ist jetzt nicht so trivial mit diesen Wildrebensammlungen, ja, aber es gibt eine große Sammlung in Karlsruhe im KIT.
Was ist das, Karl?
Das ist diese Uni da, Technische Universität.
Okay.
Wo der Herr Professor Nick den Botanischen Garten leitet, und der hat da eben jetzt eine Vitis-Sammlung, und in dieser Vitis-Sammlung stehen immer Vertreter aus Armenien, aus dem Kaukasus, aus Italien, von Ketsch, also fast 100 Akzessionen aus Ketsch, und eine aus Pakistan, die aber irgendwie eine Schlüsselrolle spielt bei der ganzen Geschichte. Dann gibt es die Galva-Löfer-Sammlung, die aus den 70er Jahren noch stammt, das sind aber nur 24 Stück. Dann gibt es die Sammlung in Neustadt, die habe ich selber gesehen, aber damals nicht dokumentiert. Also für mich jetzt Bilddokumentation, ich bin da zweimal durchgegangen, aber das sind vor allem Wildreben, die Herr Schumann mal gesammelt hat, und die zurückgehen auf Kernaussaaten, ja, die er da auf Ketsch gesammelt hat. Die Sammlung müssen wir jetzt in dem Fall ausklammern, die habe ich nicht gesehen. Und es gibt noch eine große Sammlung in der Schweiz, und der Claire Arnold, die hat auch ihre Doktorarbeit über Vitis silvestris geschrieben. Die hat Sorten aus der Schweiz, aus Frankreich, aus Österreich, Ungarn und vor allem aus Iran. Iran relativ neu. Die habe ich aber auch nicht gesehen. Von der Sammlung habe ich erst erfahren, als ich hier dieses chinesische Paper gelesen habe. Ja. Aber die hat dazu beigetragen, zu diesem Wildreben unter anderem. Und was aber interessanter ist, ich war ja in Georgien vor, wann waren das? 12 Jahren oder was, und habe also 3 Wildrebenstandorte selber angeguckt, ja, habe die mit reingenommen, und es war wohl der erste, der das Herbarium in Tiflis dahingehend abgesucht hat, weil da sind ungefähr 50 Blätter mit gepressten Wildreben. Noch ein paar Vitis viniferas, da habe ich ja gesagt, das ist eigentlich wilde Aufsammlung, die aber dann eben als hermaphroditisch eingestuft worden sind. Aber es sind überwiegend Wildreben. Und diese Wildreben, also diese Herbariumsblätter, die hat überhaupt noch niemand angeguckt. Die stammen alle so aus dem frühen 20. Jahrhundert, ja, also teilweise von 1910 oder so bis 1950. Und dann, was ich dann im Netz gefunden habe, ist das russische Herbarium, wo nochmal so 60 Wildreben, auch aus Kaukasus überwiegend, aber auch aus China, aus Turkmenistan, aus anderen Ländern nochmal dokumentiert sind. Und die sind in einem sehr guten Zustand und kann man im Netz sich angucken. Und auch das ist relativ wichtig, weil mir ging es ja um die Form. Ja? Also wie kann man die Form zuordnen, wie kann man die klassifizieren? Und wenn man all diese Herbarien und auch die Vitis, die lebendigen Vitis-Akzessionen jetzt sich vornimmt, merkt man relativ schnell, also zumindest wenn man Botaniker ist, dass sich die Grundtypen, die da durch das Tertiär vorgegeben sind, eigentlich immer wieder wiederholen. Ja? Mit Ausnahme vielleicht von östlich des Kaukasus. Und dann war mir das aber nicht genug, sondern ich habe dann ziemlich viel im Netz recherchiert und habe da alle möglichen Wildreben zusammengesammelt, die es aus Spanien gibt, aus Frankreich, aus Italien, Griechenland gibt es fast nichts, aber teilweise Türkei, also was halt im Netz so ausgestellt worden ist, meistens von Laien, also weniger von Botanikern oder so. Diese ganzen Sammlungen in Spanien, die es gibt über Wildreben, die sind unglaublich schlecht dokumentiert, was das Aussehen angeht. Ja. Die haben zwar den Genotyp, aber ums Aussehen haben sie sich nie gekümmert, großartig. Auch in Italien. Aber nichtsdestotrotz, ja, war es zusammengesammelt. Aber interessant wurde es dann, wo es dann Richtung östlich vom Kaspischen Meer ging. Weil es gibt tatsächlich auch Abbildungen von Wildreben aus dem Iran und aus Pakistan und aus China. Also mit denen hatte ich irgendwie nicht gerechnet. Das war mehr oder weniger Zufallsfunde, aber die gibt's. Und die stellen wiederum ganz eigenständige Typen dar. Und da kommen wir jetzt so langsam Richtung Vinifera, weil nämlich aus Nuristan und aus Kaschmir Wildreben beschrieben worden sind, die hermaphroditisch sind. Und kann dann drüber streiten, ist das sekundär oder primär? Ja, ich halte sie für primär mittlerweile. Aus verschiedenen Gründen, aber ich habe da extra die Flora Iranica, also den Ausschnitt von der Flora Iranica gekauft, wo Vitis abgehandelt wird. Und da gibt es vor allem einen Herr Wasilchenko, das war ein Russe, der hat sich mit den iranischen Wildreben beschäftigt, auch mit den pakistanischen und afghanischen Wildreben, und er hat die da botanisch beschrieben. Ja. Und da gibt es dann zum Beispiel eine Art, also nicht irgendeine Silvestris oder so, sondern als Art beschrieben, Vitis nuristanica aus Nuristan. Oder es gibt eine Vitis hisarica aus dem Hisor-Gebirge in Afghanistan oder Tadschikistan. Und es gibt eine Vitis hisarica Subspezies rechtingeri aus dem Iran. Und zwei von diesen drei Typen sind tatsächlich hermaphroditisch. Die Hisarica, die schwankt so ein bisschen, mal hermaphroditisch, mal gemischt. Aber sie sind auch abgebildet und man kann da eigene Typologisierung vornehmen. Und dann stellt man wiederum fest, dass tatsächlich diese Form auch im Kaukasus oder eben aus Aserbaidschan oder aus Kasachstan, aus dem Tertiär tatsächlich dokumentiert sind. Ja. Es gibt auch Studien eben aus Kasachstan, wo diese fossilen Abdrücke gemacht worden sind. Und da sieht man dann auch, also diese Konstanz der Form ist wirklich verblüffend und zieht sich quasi von Europa bis ins Tarim-Becken, sage ich jetzt mal. Gut. Und wenn man sie dann zusammennimmt, stellt man fest, dass es eigentlich in Europa vor allem drei Typen sind, die man differenzieren kann. Richtung Kaukasus wären es dann deutlich mehr Typen. Und dann kommen noch die iranischen und die baktrischen und afghanischen und dazu oder auch Indien. Ja. Also dieses Übergangsgebiet in Kaschmir, wo es dann in den östlichen Himalaya rübergeht, ja, wo sich Viniferas quasi kreuzen mit zum Beispiel Vitis lanata, die auch eine Rolle gespielt hat in der ganzen Kulturwerdung der Rebe.
Die ist doch mitverantwortlich für
ja, für den da kommen wir Frost. Dann noch. Ja. Also das war zumindest meine Theorie und dadurch, dass ja das jetzt die Genetiker wieder dieses ostasiatische Element, also Ostasien ist bei denen China, Korea und Japan, ne, dieses ostasiatische Element gefunden haben, wo sie aber nicht erklären, wie das da reingekommen ist, muss man halt wissen, dass es diese Vitis lanata, die gibt es nicht bloß in Indien, eigentlich fast überall in Indien, also überall, wo es ein bisschen bergig ist und nicht so super heiß. Also auch in den Ghats, also West-Ghats und Ost-Ghats, aber auch eben am Himalaya, so ab 600 Meter Höhe oder so, wo es dann nicht mehr so brutal heiß ist. Und zieht sich aber durch Burma bis nach China und es zieht sich eben dann auch wieder nördlich bis nach Gansu, also da, wo dann die Gobi anfängt. Ja. Also im Grunde hat diese Art ja, ein riesiges Verbreitungsgebiet und rein theoretisch kann sie von China hergekommen sein, sie kann aber auch über Indien gekommen sein, wobei beides wahrscheinlich vielleicht sogar stattgefunden hat. Aber nichtsdestotrotz, also das eigentliche Begegnungsgebiet ist in dem Fall Kaschmir, ja, also nordwestlicher Himalaya, ja, wo sich die alten Silvestris vom Indus treffen mit denen, die aus Asien rüber geschwappt sind. Und das ist insofern, um das jetzt vorwegzunehmen, interessant, weil es gibt alte Abbildungen, die habe ich dann auch gleich noch im Netz mitrecherchiert, von Vitis indica, also das wird heute mit Lanata gleichgesetzt. Aber diese Vitis indica sieht aus wie ein Trollinger. Und die Genetik hat ja jetzt genau gezeigt, dass der Trollinger wahrscheinlich von daher kommt. Ja?
Ja,
also und vielleicht war die Indica tatsächlich ein Trollinger. Ja? Aber ja, also insofern ist die Herkunft von Trollinger wahrscheinlich mittlerweile auch gesichert. Aber heißt er nicht umsonst Schiavacrossa. Ne? Und
was heißt Schiavacrossa? Was heißt das?
Der Shiva ist also Shiva? Nach dem Gott Shiva.
Da sind wir im indischen Bereich.
Ja. Und
groß,
es gab auch
also großer Gott im Prinzip. Große Gottheit.
Ja, so kann man es ausdrücken, wenn man will. Das Grossa könnte aber auch von Karachi kommen, also in der Wortbedeutung. Karachi und dann wär's halt da vom Indus halt, ja, südlicher Indus oder so.
Also sind wir hier im starken
Indischen. Ja, also das wird auch zu der Sort passen, weil sie braucht halt echt Wärme und Hitze und ist auch nicht super frosthart und ziemlich empfindlich, wenn es zu kalt wird im Herbst und so. Ja, also so eine Diva, die eigentlich die wärmsten Stellen braucht, um überhaupt ordentlich auszureifen und
das aber auf den Terrassen des württembergischen Raumes.
Das wird insofern super passen. Ja. Und also ich habe jetzt da für all diese Wildreben-Typen, die ich da gefunden habe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, also über 21 verschiedene Wildreben, habe ich jetzt das Problem tatsächlich, dass die Genetiker nicht so viele Typen gefunden haben, wie es Formtypen gibt. Ja?
Also weniger Stammtypen wie Formtypen.
Ja, oder? Genau. Also die morphologische Variation trotz dieser tertiären Konstanz, ja, ist insgesamt größer, also jetzt mal gesehen von Indien bis Frankreich, ja, oder Spanien, ist insgesamt größer, was die Typen angeht, ohne jetzt die Hybriden und all das dazu zu rechnen, wie die genetischen Stammformen. Ja.
Also bräuchte es noch...
Während die Kerngenome nennt er die. Ne?
Bräuchte es nur einen anderen Quell geben? Andere ja, Genomquelle, also Genquelle.
Es bräuchte entweder andere Genome oder, was durchaus sein kann, weil ja ein ganzer Bereich von Sorten überhaupt nicht abgedeckt worden ist. Also afghanische, indische und iranische Sorten waren so gut wie keine dabei. Also es waren ein paar aus Turkmenistan und Usbekistan und ein paar aus Nordafghanistan aber oder eben China ganz aus dem Osten, aber nicht aus Xinjiang selber, ja, oder Turfan oder so. Die Sorten waren nicht dabei. Also das kann durchaus sein, dass man noch was findet. Es kann aber auch sein, dass, das war eine Überlegung, die ich mir neulich angestellt habe, manche von diesen Formtypen nicht nur eine Eiszeit überleben mussten, oder das ist eigentlich trivial, wir hatten ja 8 schwere Eiszeiten jetzt in der letzten Million Jahre. Das heißt, wir hatten nicht bloß diesen einen Flaschenhals von der letzten Eiszeit, sondern wir hatten 8 Flaschenhälse. Und da kann es zum Beispiel schon sein, dass wenn ich jetzt bei Vitis keuchica oder auch Prävenifera, die da irgendwie genetisch nicht reinpassen, dass das Mischformen sind, die sich mal getroffen haben aus dem Kaukasus und aus Europa. Und dann während der Eiszeit durch diese Inzestbildung ja, quasi ihre Gene stabilisiert haben als Mischform und eben auch als morphologische Form.
Verstehst du? Ja, ich weiß, das Gleiche hast du mal angeführt beim blauen Traminer und hast du gesagt, dadurch, wenn das der Fall wäre, könnte er sogar noch älter sein, ja, wenn es sozusagen wie eine Rückkreuzung wäre.
Ja, also blaue Traminer ist noch eine separate Sache.
Aber war das nicht der Umstand, wo du gesagt hast, die waren dann, haben sich zurückgezogen?
Ja,
waren
grundsätzlich dann noch mal, schon, ja.
Und dann wieder ja, in der Verbreitung ja, wieder nach vorne. Also
aber, es geht aber immer vorwärts, rückwärts, vorwärts. Wir hatten ja die letzte eben warme Zeit zum Beispiel, die war durchaus wärmer als die jetzige. Und da haben sich die Wildreben vom Kaukasus und die aus Pannonien oder aus Osteuropa, die haben die sich da ja auch getroffen. Ja? Also das ist jetzt nicht bloß im Holozän passiert, sondern vorher schon. Und wenn die da Mischformen gebildet haben, dann sieht man das auf Genomebene nicht, sondern man sieht eigentlich bloß die Mischung. Ja? Aber wenn die dann unter Eiszeitbedingungen sich ständig mit sich selber gekreuzt also haben
und
der Genotyp sich dann dann quasi vereinheitlicht hat, ja, auch ein paar Allele verloren durch die Rückkreuzung und so weiter, aber dann eben ein Homozygoten mehr, also Homozygot ist natürlich auf Genomebene schwieriger, wie wenn ich da von Mikrosatelliten rede, ja, aber reden wir jetzt mal von Mikrosatelliten, dann haben sich diese Homozygoten Typen gebildet, die dann formstabil waren, als Mischform formstabil und dann passt es wieder.
Also es ist im Prinzip, die waren Homozygot, es sind Hybridisierungen entstanden und durch den Kälteeinfluss sind sie wieder durch die Inzest wieder Richtung Wildreben, wieder Richtung
ja, also Homozygot. Also hat sich einfach die Mischung stabilisiert und nicht der Kerntyp.
Ja, ja, und dann geht es wieder, und ja, dann haben sie wieder mit ja, der Erwärmung geht es wieder weiter und dann hat die Hybridisierung ja, wieder weitergemacht.
Das ist auch insofern wahrscheinlich, weil diese Kerntypen, also aus meiner Sicht zumindest, viel älter sind, ja. Und also sind wir jetzt aber schon wieder in der Spezifität. Gut, also das war eigentlich mein Ansatz. Ja? Also ich habe da über 20 verschiedene Formtypen, ja? wenn man die afghanischen, iranischen Sorten alle mit einbezieht, ja? Die sind alle verschieden. Ja? Die haben mal runde Blattzähne, mal haben sie spitzige, mal lange. Ja, die haben ovale Beeren, die haben runde Beeren, die haben mal größere und kleinere Beeren, die sind behaart oder unbehaart. Wir haben eine offene Stielbucht, also diese Vitis teutonica, die hat quasi eine waagrechte Stielbucht, ja, ganz typisch für diese Form. Und es gibt im Iran eigentlich nur die eine Form, oder Vitis hisarica noch von dem Wasilchenko. Das sind die zwei Formen, die eine überlappende Stielbucht haben, sonst gibt es dieses Merkmal nirgends. Fast alle haben eine offene Stielbucht und Ja, und wenn man jetzt die Rebe kennt, die Kulturrebe, und weiß, dass sich die Merkmale ja eigentlich immer wiederholen, ja, in verschiedenen Kombinationen, also mal offene Stielbuch, mal geschlossen, mal runde Zähne, mal spitze Zähne, mal behaart, mal unbehaart oder mal mittelbehaart oder nur spinnwebbehaart oder wie auch immer. Auch bei den Trauben gibt es verschiedene Grundmuster, ja, so zylindrisch oder pyramidalisch, mal mit Schultern, mal ohne Schulter. Oder eben lange Beeren, ovale Beeren und runde Beeren. Das sind immer so die Stereotypen, die im Grunde am Schluss sich gemischt haben und dann kommt halt eine Rebsorte raus. Ja. Aber wenn man jetzt mal weiß, das sind die Grundmerkmale, die da bei Vitis vinifera eine Rolle spielen, dann finde ich tatsächlich alle Merkmale von Vitis vinifera in diesen 20 Wildreben. Ja. Wobei die wenigsten Merkmale tatsächlich aus den europäischen Wildreben gekommen sind. Ja? Und da hat auch dann diese Studie danach, auch andere Studien schon, aber die vor allem jetzt nochmal explizit ziemlich genau aufgezeigt, dass also diese zwei europäischen Formen, also die Paratheca und die Theca, primär an der Kulturrebe nichts beigetragen haben, aber durchaus sekundär, wenn zum Beispiel gerade jetzt zum Beispiel an der Donau hat man das festgestellt, du hast einen Lemberger Weinberg oder mit grünen Veltliner. Und da hat man jetzt in der Donau auch einen Wildreben gefunden, die ein älter eben vom Lemberger oder vom grünen Veltliner sind. Also sie haben ihre Pollen quasi verschickt und die Wildreben in den Wiener Auenwäldern befruchtet, die weiblichen. Ja. Und so sind jetzt halt Wildreben-Bastarde, nenne ich das, ja, mit Kulturreben entstanden, wo man schon sagen kann, dass die eine oder andere, also im Baskenland zum Beispiel, kann man das an einer Sorte sehen, die da heute als Kulturrebe gilt, aber eigentlich die Merkmale von der Wildrebe hat. Ja. Also es gab dann schon mal einen Winzer, der da irgendwo in der Macchia ein paar Reben gesehen hat, ja, so wie ich, in Leim, ne, so ein Gutedel da irgendwo in den Bäumen hing, ne, so mit schönen Trauben und so. Und da hat sich dann halt gedacht, naja, die pflanze jetzt mal in meinen Weinberg und schon war es eine Kulturrebe. Ja. Also so ist das gelaufen, aber es ist sekundär, weil es immer die Kulturrebe gebraucht hat, um mit einer Wildrebe zusammen eine neue Sorte zu begründen und auch die Selektion hat es gebraucht. Ne. Weil sonst wachsen die da halt in der Macchia vor sich hin und sterben dann irgendwann wieder aus. Ja, also ist ja klar. Und es ist auch symptomatisch, dass es die Macchia ist und nicht die Auenwälder. Weil in so einem Auenwald ist es viel schwieriger, so eine Wildrebe da aus den Kronen rauszuziehen. Ja, wie jetzt in der Macchia, die ist ja nicht so hoch. Ja. Wenn sie degeneriert ist, sind das ja bloß Büsche.
Wo ist die?
Ja. Macchia. Macchia ist so submediterran, Mittelmeerraum. Das ist im Grunde die erste und zweite Degenerationszone oder Degradationszone, sagen die Botaniker, vom Wald. Ja, wenn es entweder zu viel Feuer gab oder immer mal wieder Feuer oder zu stark beweidet wird oder wie auch immer. Ja, also wir haben ja diesen submediterranen Eichenwald als primäre Geschichte und dann diese ganzen Sträucher, die da Erdbeerbäume und Pistazien ja. Und was da alles so wächst, ja.
Buschig niedriger
sind. Die Büsche dann, ja, die sind aber eben auch leichter zugänglich wie jetzt so ein sumpfiger Auenwald. Wenn es keine Wege gibt, wie will man da zu den Wildreben kommen, ja. Und also das kann schon mal passiert sein, aber das ist jetzt, sagen wir mal, außerhalb des Themas, was den Ursprung der Kulturrebe angeht, das sind also sekundäre Geschichten. Auch obwohl manche Leute dann gesagt haben, ja, wir haben ein zweites Domestikationszentrum gefunden, ja, und so weiter. Das würde ich mal nicht sagen. Aber interessant war schon diese Flora iranica, weil dieser Wassiltschenko hat ja diese Typen beschrieben. Und er hat sie nicht als Vinifera beschrieben, sondern als eigenständige Arten, also Nuristanica nissarica. Und dann gab es am Kaspischen Meer noch drei Wildtypen, die auch ein bisschen verschieden aussehen. die hat er als Silvestris beschrieben, aber auch bloß, weil die halt diözisch sind, also zwittrige Blüten, nicht zwittrige Blüten haben, während die eben, die in Afghanistan und in Pakistan vorkommen, alle hermaphroditisch sind. Ja. Deswegen hat er die als eigene Arten beschrieben. Vinifera hat er sich wahrscheinlich nicht getraut, ja. Die, also unter Vinifera zu fassen. Deswegen hat er es als eigene, ist auch akzeptiert. Also das hat mich dann gewundert. Das kennt zwar niemand unter den europäischen Botanikern oder kaum jemand. Ich habe mir die Quelle, also man kann dieses ist ein kleines Heftchen, ne, wo das beschrieben worden ist. Auszug aus der Flora Iranica, die kann man kaufen, habe ich dann auch gemacht, für 10 Euro. Und tatsächlich ist das da alles beschrieben, auch abgebildet. Und ein bisschen konfus, weil ich sage jetzt mal, die Herbariumblätter, die dazu gehören, ja, also die sind in Edinburgh und in Genf, die sind ziemlich zerstört. Aber man erkennt ja noch irgendwie noch, ich sag mal, das Grundprinzip, wie jetzt eine Nuristanica ausgesehen hat oder wie sie aussehen sollte. Oder eben auch diese Reben im Iran, im Nordiran, am Kaspischen Meer, wie die aussehen. Und diese Reben wiederum findet man auch in Armenien, also in den feucht-warmen Zonen von Armenien. Und da haben wir auch wieder diese klimatische Zonierung, also am südlichen Kaspischen Meer haben wir ja die warm temperierten Regenwälder, ja, also mit über 1000 mm Niederschlag, manchmal 2 oder 3000 an einzelnen Stellen. Warm temperiert deswegen, weil es dann doch ein bisschen kälter ist noch als am Mittelmeergebiet. Also es kann da schon mal minus 5 Grad oder so haben, ja, für kurze Zeit. Aber entscheidend bei der Rebe ist ja einmal die Winterfrostfestigkeit und zum anderen eben der Niederschlag. Und der Niederschlag ist insofern entscheidend, weil weniger für die adulten Reben, die tief wurzeln, sondern für die Keimlinge. Also der Flaschenhals, der sich ergibt aus der Klimazonierung, sind die Keimlinge, weil die haben nur eine kurze Keimwurzel. Und diese kurze Keimwurzel ist nicht in der Lage, im ersten Jahr so tief zu wurzeln, dass man eine Sommerdürre übersteht. Das heißt, überhaupt Wildreben, also Naturvorkommen von Wildreben, wenn man nicht irgendwie nachgeholfen hat, gibt es eigentlich nur da, wo man einen Jahresniederschlag von 900 bis 1000 mm mit sommerlichen Niederschlägen. Also die Trockenperiode darf nicht allzu lang sein. Und das ist auch ein bestimmter Klimatyp, wo es also im Winter, also gerade am Mittelmeer gibt es den, zum Beispiel an Gebirgen von Sardinien oder am Apennin in der Toskana oder auch in Albanien oder in Montenegro am Dinarischen Gebirge oder auch im Libanon am Libanongebirge, überall, wo sich die Regen, die halt von der Feuchtigkeit vom Mittelmeer aufnehmen und sich dann in der Ebene nicht abregnen, aber an den Bergen. Ja, also Montenegro, Bosnien-Herzegowina, da gibt es ja Stellen, da hat das 2000 Millimeter. Ja. Oder auch im Veneto, was klimatisch ein bisschen kalt ist, aber von Niederschlägen her bis zu 2000 Millimeter. Ja. Man kann so grob sagen, überall, wo es so auf die 1000 Millimeter Jahresniederschlag hingeht, Minimum, gibt es Wildreben, klimatisch. Oder eben azonal, da wo, also azonal heißt außerhalb der Klimazone, eben da, wo Flüsse sind. Also eine strenge Bindung ans Grundwasser von den Flüssen.
Weil nur dort der Samen im Prinzip
genau, also
keimen kann.
In dem Bereich quasi, wo das Grundwasser so hoch steht, dass es im Sommer nicht austrocknet. Und das kann man in Georgien, gerade in der Steppe in Ostgeorgien, wunderbar sehen. Also ich habe da die Hügel drumherum, die alle Grassteppen sind, ja, wo kein einziger Baum wächst. Dann habe ich diese Wildflüsse in den Canyons oder in den Tälern. Und dann habe ich einen relativ schmalen Saum von Gebüsch, ja, zum Beispiel mit Granatäpfeln und sowas, wo die Wildreben drin hängen. Ja, das ist aber nicht breit, das 2 Meter. Ja. Und Und gerade die georgischen Wildflüsse, die haben ja die Charakteristik, dass sie vor allem im Frühling sehr viel Wasser haben. Im Sommer sind das dann nur noch Rinnsale. Und dieser Gebüschstreifen bildet sich quasi da, wo die Frühjahrshochwässer nicht mehr so viel Wucht haben, um die Büsche wegzureißen, aber das Grundwasser noch hoch genug steht, um dort sich überhaupt ansiedeln zu können, weil weiter weg vom Fluss ist dann zu trocken. Da müssen ja drei, vier Monate ohne Regen da. Ja, Steppe halt. Ja.
Ja, kann ja aber im Prinzip ja auch über diese räumliche und klimatische Distanz, sage ich jetzt mal, oder Gegebenheiten, kommt ja noch, gerade wenn man jetzt die Durchmischung zwischen der Tethys- und Paratethys-Typen sieht, auch nochmal die unterschiedliche Blütezeit. Also wir haben ja da mit den, mediterranen Typen, da vermischt sich das gar nicht mit den unseren nordeuropäischen Typen, weil die Blüte so weit auseinander ist, dass sie nicht untereinander befruchten
das
können.
Das ist das nächste Problem. Ich habe ja, glaube ich, schon in dem ersten Blog das auch schon angesprochen, wenn ich mich recht erinnere, dass ich davon ausgegangen bin, dass diese Vitis thetica, also diese warmen vom Mittelmeer Wildreben, eigentlich gar keine Rolle gespielt haben, weil sie ja, und das ist auch berichtet worden, also sowohl aus Georgien, aus der Kolchis, als auch vom Mittelmeer, von den Franzosen, dass die also eine verschobene Blühphase haben und 4 Wochen später blühen als diese nördlichen Formen aus der Parathetis, ja. Deswegen habe ich dann ja Schluss gefolgert, dass eigentlich nur diese Wildform von der Parathetis überhaupt zu Vinifera hätten beitragen können. Einfach vom Blühfenster her. Ja. Das ist jetzt allerdings widerlegt worden durch diese Studie. Also ich habe nicht immer recht, also ich habe schon recht, aber was ich nicht also es gibt tatsächlich Hybriden zwischen diesen beiden, also mediterrane, also Teutonica aus, sagen wir mal, dieser Parathetis, sagen wir mal jetzt Donau, Pannonien, diese Ecke, und Hybriden mit dieser Mediterranea, nenne ich sie, wie diese Thetica mediterranea, weil sie halt wirklich streng ans Mittelmeer gebunden ist, mit dieser Form. Und da gibt es tatsächlich jetzt Hybriden. Und das Interessante ist, dass eigentlich die Vorkommen nördlich der Pyrenäen und auch an den Alpen, also im Wallis zum Beispiel oder auch in Norditalien, dass die eigentlich Mischformen sind zwischen Teutonica und dieser Mediterranea. Und diese Mischformen eigentlich nur den Weg nach Norden gefunden haben, weil sie die Gene von der Teutonica haben. Und die hat diesen Mischformen die höhere Frostfestigkeit verliehen. Ja.
Ja, wie ist das dann entstanden?
Ja, das ist jetzt, das war das Nächste, was ich mich gefragt habe. Aber wir haben ja überall, wo sich irgendwelche Mischformen gebildet haben, haben wir Gebirge. Und haben ja nicht nur die Zonierung von Süd nach Nord, wo es kälter wird und auch die Winter kälter werden, sondern auch von Tiefland hoch. Ja. Und gerade jetzt in den dänischen Gebirge, wo das wirklich steil abfällt, oder auch in den französischen Pyrenäen oder Libanon-Gebirge oder auch der türkische Taurus, ja, da an der Küste, das sind ja wirklich Höhenmeter also die's da hoch und runter geht, auf kürzester Distanz, sag ich mal. Ja? Und wenn ich jetzt davon ausgehe, irgendein Vogel, und davon kann man auch ausgehen, hat irgendeinen Kern gefressen von dieser Vitis teutonica im Donaugebiet, ist dann mit dem normalen Vogelzug bis in die Pyrenäen gezogen, hat dort den Kern ausgeschissen, in einer Höhenlage, wo es eigentlich normal keine Wildreben gibt. Da hat sich eine Population gebildet, zum Beispiel jetzt im Baskenland, also am Westrand der Pyrenäen, wo es viel regnet, über 1000 Millimeter. Und dann habe ich auf einmal eine Wildrebenzonierung, wo ich in der größeren Höhe, wo die Mediterraner gar nicht mehr kann, weil es schon zu kalt ist, eine Population aus Pannonien habe eigentlich. Und unten im Tiefland quasi die Mediterraneer. Und die haben sich offensichtlich gekreuzt, also das genetisch bewiesen, zu verschiedenen Anteilen. Und Und wie ist das zustande gekommen? Kann eigentlich nur zustande gekommen sein, dass halt durch die Höhenlage das Blühfenster sich verschoben hat und dadurch eine Überlappungszeitraum, also ein zeitlicher Überlappungsfenster entstanden ist, wo die Pollen sich befruchten konnten. Die sind dann von oben quasi runtergefallen.
Ja, es müsste umgekehrt gegangen sein. Also ich kriege ja nur Teutonica müsste verfrüht gekommen sein.
Die ist normal früher als die Mediterranea, aber wenn sie in die Höhe geht, wird sie später.
Ah.
Ja? Und dann muss es irgendwo ein Überlappungsfenster gegeben haben, wo dann diese verspätet blühenden Teutonicas aus der Höhe ihren Pollen ins Tiefland runter gestreut haben. Und dann eben Hybriden entstanden sind. Und ab dem Punkt, wo es Hybriden gab, konnten die sich wieder mit den Vögeln ausbreiten. Und die haben sich tatsächlich ausgebreitet, also in den nördlichen Pyrenäen, dann in die Südalpen rein, teilweise auf dem Balkan, auch auf dem Apennin und eben bis nach Ketsch. Und auch in Frankreich, im Massiv Central und so, da wo es halt heute noch Wildreben gibt oder am Doubs. Und oder gab, muss man sagen, historische Vorkommen. Und die war also diese Gruppe, die ist jetzt genetisch da charakterisiert, die hat etwa 30% Teutonica-Anteil und der Rest ist diese Mediterranea. Ja? Das ist also im Grunde ein neuer Typ, also klimazonal ein neuer Typ, der entstanden ist in der submediterranen Zone, die vorher nicht besiedelt werden konnte.
Was ist jetzt früh und was ist spät?
Früh sind die Teutonicas, weil die ja weiter im Norden vorkommen. Ja, die reifen blühen 3-4 Wochen früher.
Ja, ich dachte, es wäre immer umgekehrt.
Nee, die Mediterraneas, die blühen spät, grundsätzlich. Okay. Also in dem Fall, so ist es berichtet worden. Ja, also Franzosen haben geschrieben in dem einen Paper, dass sie 4 Wochen später blühen, als Vinifera, ja, also als die Kulturreben, also immer im Maßstab Kulturreben. Und also diese Hybriden gibt es, das ist ja unbestreitbar, das ist genomisch bewiesen. Aber was interessant ist, ist, dass es diese Mediterranea in Reinform nicht mehr gibt. Also 100% Mediterranea-Genom, das ist ein eigenes Genom, also so ein Kerntyp, ja, nennt sich Sylvestris W2, also W für Westen, 2 im Grunde fürs Baskenland. Und Sylvestris W1 wäre in dem Fall wie die Teutonica aus Zentraleuropa, damit ist dann der Rhein gemeint. Und aber vor allem eben oberes Donaugebiet, also das pannonische Donaugebiet mit Slawonien und diesen ganzen Zuflüssen. Das wäre dann Sylvestris W1, W für West. Ne? Und dann gibt es noch 2 für Ost. Und wenn man jetzt bloß diese beiden Genome betrachtet, die diese 2 Typen mitbringen, die sind nicht maßgeblich für Vinifera gewesen, aber innerhalb der Sylvestris-Gruppe haben die eben bastardisiert, was ich nicht geglaubt habe am Anfang. Und waren sogar sehr erfolgreich, weil sie eben Gebiete erobert haben, die reine Mediterrane nicht erobern konnte, weil sie zu frostempfindlich ist. Und das konzentriert sich alles da im Baskenland und ein bisschen rein nach Nordportugal und Asturien. Da konzentriert sich es, hat sich aber eben, wie gesagt, ausgebreitet bis auf den Balkan. Und also Westbalkan in dem Fall, Italien. Und dann gibt es noch diese reine Mediterranea ohne den Teutonica-Anteil, die gibt es auch, aber dann vermischt mit Kultursorten. Also auch nicht rein, aber ohne Teutonica, aber dafür mit Kultursorten vermischt. Und gerade diese Sorten, die tummeln sich in Italien. Also Italien ist sowieso ein einziger Mix. Ja, also das ist eigentlich enttäuschend für die Italiener, weil die haben ja 900 Silvestris gesammelt oder so. Ja, und ein Großteil ist halt wirklich ein Mix und nix, was die Kerntypen vertritt. Ja, gut. Also wir haben, was die europäischen Silvestris angeht, diese Grundgliederung eben in, ich sage jetzt mal, einen östlichen Typ, der vor allem in Pannonien sich konzentriert und eben diesen frostempfindlichen Mediterranea-Typ, der vor allem im Baskenland sich aufgehalten hat. oder eben weiter südlich noch und dann bastardisiert hat und dann eben diesen Mixtyp gebildet hat, der dann eigentlich ziemlich erfolgreich war und bis in die Alpen, also Südalpen und so vorgedrungen ist. Und was ich jetzt als Botaniker wieder das Problem hatte, was ich eigentlich gar nicht lösen konnte, ist, dass es noch morphologisch noch einen dritten Typ gibt, das ist die Vitis tocayensis, die im Tertiär im Tokai gefunden worden ist. Also Teutonica ist quasi der Typ, der nördlich der Karpaten sich aufgehalten hat, und die Tocayensis war der Typ, der südlich davon sich aufgehalten hat. Also kann man davon ausgehen, dass er nicht ganz so frosthart ist ursprünglich und sich dann während der Eiszeit auch mehr so Richtung Kroatien bewegt hat, sag ich mal, oder Morava, also das serbische Flusssystem und so weiter, auf den Balkan rein, oder eben dann auch an die Adria, an die Toskana und so weiter. Und tatsächlich findet man morphologisch diesen Typ sowohl in Kroatien als auch in Ungarn, als auch in Italien, in der Toskana, also diesen Grundtyp, auch auf Ketsch habe ich einen gefunden, aber nur einen. Und man kann ihn aber schlecht zuordnen. Und was bei dem Typ eigentlich charakteristisch ist, sind die spitzigen Hauptzähne, also die Endzähne von den Blättern. Merkmal, was eigentlich sonst keine Sorte mitbringt, außer bei dieser Tocayensis. Und das Problem bei der Tocayensis ist wahrscheinlich das, dass sich mittlerweile gerade in Ungarn ein Haufen Hybridsorten Unterlagsreben ausgebreitet haben. Also es gibt eine Karte von diesen Unterlagshybriden, ja, wo sie vorkommen, und es gibt eine Karte von Silvestris in Ungarn. Und einmal ist die Häufigkeit von diesen Unterlagshybriden viel größer als von der eigentlichen Silvestris. Und das Problem bei diesen Unterlagshybriden ist ja tatsächlich, dass sie diese langgezogene Endzähne haben. Ja. Und man kann jetzt im Nachhinein nicht immer entscheiden, kommt es jetzt von der Unterlage, also von der amerikanischen Kreuzung irgendwas, oder ist es eine Tocayensis? Ja, das lässt sich schlecht entscheiden, wobei jetzt dieser kroatische Typ, der dieses Merkmal hat, auch ein Bild aus dem Netz, wo fotografiert worden ist aus dem Nationalpark, da ist auch die Triebspitze abgebildet, und die Triebspitze ist eindeutig Vinifera. Ja, also da. Aber diese Form ist so selten, also ihr habt ja bloß ein paar Mal gefunden, dass ich mal davon ausgehe, dass sie überhaupt nicht gesammelt worden ist von den entsprechenden Leuten. Das heißt, die ist in den Sammlungen nicht vorhanden und kann dann auch genetisch gar nicht auffallen, wenn sie nicht vorhanden ist. Ja? Oder sie ist ein Mischtyp, das wäre die andere Variante, aber da muss man sich überlegen, woher diese spitzen Blattzähne kommen. Aber wie auch immer, das wollte ich jetzt nur am Rand erwähnen. Es ist nicht immer, da fängt das Problem eigentlich an, dass wir mehr Formtypen haben als tatsächlich Genomtypen.
Stammtypen.
Oder Kerntypen. Ja. Aber diese Vitis teutonica, die ist insofern ziemlich wichtig, weil sie nicht bloß in ganz Europa vorkam, sondern sich eigentlich sogar auch bis in den Kaukasus ausgebreitet hat. Das sieht man auch schön an den Formen wiederum. Ja. Also gerade in Dagestan, also im Nordkaukasus und in Dagestan, wo es scheiß kalt wird im Winter, da sind auf einmal Wildreben, die diese fast waagrechte Stielbucht haben, die ausschließlich von dieser Vitis teutonica kommt. Ja. Die sehen im Prinzip auch so aus, haben sich dann mal eingekreuzt in diese Vitis iranica, nenne ich sie. Das ist eine ähnliche Form, die hat aber diese runden Blattzähne, so grobe, runde Blattzähne. Und die Teutonica hat ganz kleine, spitze Blattzähne. Ja? Und dann gibt es so Mischformen, auch mit der Keuchiga gibt es Mischformen, aber man sieht schon, in dem Bereich, wo es immer kalt wird, empfindlich kalt wird, spielt die Teutonica, also ähnlich wie in den Pyrenäen, ja, spielt die gleiche Rolle im Baskenland. Und sehr wahrscheinlich auch an der russischen Adria und auf der Krim und da, wo es eben im Winter schon kälter wird. Ja. Und man könnte die Forscherthese noch aufstellen, dass sie sogar bis nach Pakistan vorkommt, weil es in Pakistan auch eine Form gibt, die diese fast waagrechte Stielbucht hat, aber spitzigere Zähne, die aber in dem Fall dann von dieser Vitis hissarica kommen. Also das wäre dann eine Mischform mit Teutonica und Hissarica, die quasi wie so ein Elblingblatt so spitzige Zähne hat, aber eben auch diese weit offene Stielbucht, die eigentlich nur diese Teutonica mitgebracht hat. Also im Grunde ist es eine Universalwildrebe, sage ich mal, die ganzen Nordufer dieser Parathetis letztendlich besiedelt hat.
Ubiquitär vorhanden, ne?
Ja, aufgrund ihrer Frosthärte. Ja, ist jetzt die These, sag ich mal. Ja, die Ableitung von dem, was ich gesehen habe. Und man kann auch an der Genetik erkennen, also die haben da so prinzipielle Komponentenanalysen gemacht, wo die einzelnen Sorten oder Genome, sage ich mal, Genotypen kann man ja nicht sagen, weil das irgendwie mit den Mikrosatelliten immer in Zusammenhang gebracht wird, aber Genome, wo die einzelnen Genome da quasi als Punktwolken aufgelistet sind. Und prinzipielle Komponentenanalyse heißt im Grunde, dass man zwei Kriterien hat und dann diese Punkte eben nach diesen Kriterien anordnet und dann ergeben sich Cluster. Ja, und da sieht man bei der Vitis teutonica, dass es eigentlich zwei Cluster sind. Ja. Also es ist nicht alles homogen, sondern es ist ein bipolares Cluster. Und da bin ich dann eben, das muss man wiederum erklären, und da kann man dann zum Schluss kommen, zum Beispiel, und da kommt jetzt wieder die letzte Warmzeit mit ins Spiel, dass wahrscheinlich dieser Teutonica-Typ aus dem Baskenland schon während der Warmzeit sich da angesiedelt hat und da auch dann noch die reine Mediterraner angetroffen hat. Zum Zeitpunkt, heute gibt es sie ja nicht mehr in reiner Form. Und die initiale Vermischung sich quasi da schon stattgefunden hat. Dann kam die Eiszeit, dann haben sie sich in ihre Eiszeitrefugien zurückgezogen und dann im Holozän wieder ausgebreitet. Ja, also das zeigt diese Genetik dadurch, dass eben die Punktwolken eigentlich zweigeteilt sind. Ja. Das Problem bei diesen prinzipiellen Komponentenanalysen ist, dass man dann, wenn man einen dritten Faktor noch mit reinnimmt, das ganze Bild sich schon wieder ändert. Ja. Wobei jetzt, die haben also drei verschiedene Komponentenanalysen gemacht, also K1 mit K2 und ich glaube K1 mit K3 und dann nochmal eine. Und dann verschieben sich diese Punktwolken immer wieder hin zu anderen Polen. Aber diese Grundgruppierungen, diese Kerngenome, die ist überall gleich. Die sind zwar mal an einer anderen Stelle, aber diese Cluster, diese Bilden, ne, die wiederholen sich überall. Also es ist einfach eine andere Form der Darstellung, sage ich mal. Aber das Prinzip, was sie dann rauskristallisiert haben mit diesen Kerngenomen, das wiederholt sich tatsächlich. Und gut, also Wildreben kann man insofern sagen, dass jetzt eben diese europäischen Wildreben durchaus ihre eigene Entwicklung und Dynamik hatten, aber
ihre eigene Formsprache nochmal.
Form auch. Und auch Hybridisierung und teilweise sehr wahrscheinlich bis in die Ebenwarmzeit zurückverfolgbar sind. Aber jetzt zur Kulturrebe nicht so viel beigetragen haben, außer eben sekundär, wenn irgendwelche Pollenwolken aus Weinbergen dann die Wildreben quasi verunreinigt haben und dann irgendein Winzer halt mal auf die Idee kam, hat, ist ja ein hübsches Ding.
So ein Bastard daneben, ne?
Das pflanze ich jetzt mal in der Lücke vom Weinberg und dann hat es seinen eigenen Weg genommen, gerade im Mischsatz, wenn es dann mit veredelt worden ist quasi, ja, und dann so seinen Weg genommen hat. Aber das ist ja für die meisten Leute ziemlich enttäuschend, weil man ja eigentlich bis vor ein paar Jahren wirklich geglaubt hat, die Ketschreben zum Beispiel hätten den Riesling verursacht. Oder man wäre da in den Wald gegangen und hätte halt den Riesling daraus gepickt. Ja. Oder andere Sorten, ja, in Italien, die italienischen Rebsorten und so weiter. Aber gerade in Italien ist es wirklich so, dass viele Sorten entweder jetzt Hybriden sind zwischen diesen verschiedenen Wildtypen oder Hybriden mit Kultursorten sind. Ja, also viele Kultursorten. Also da gibt es Wildreben, die sehen aus wie Trebbiano Toscano. Ja. Oder andere Trebbiano-Sorten, die es auch gibt. Also die kann man fast nicht unterscheiden. Ja. Der einzige Unterschied ist, dass sie halt als Wildrebe vielleicht mal weiblich sind, weil sie noch einen Anteil von der Teutonica oder so haben. Oder auch von der anderen, von der Mediterranea, aber im Wesentlichen sehen sie aus wie die Kultursorten. Ja. Und man darf dann halt, muss aufpassen. Also der Rückschluss wäre ja dann da, ja, da hat einer, so sind die entstanden und man hat eben den Trebbiano Toscano aus der Toskana, aus den Wildreben rausgelesen. Ja. Das ist ja der Kurzschluss, den man dann gemacht hat die ganze Zeit. Und so war es aber nicht. Ja. Und es gibt ein paar interessante Aspekte da bei dem ganzen Spiel. Zum Beispiel beim blauen Traminer, das nehmen wir jetzt mal vorweg. Da wurde behauptet von dem Herrn Dong und seinen Co-Autoren, dass der also abstammt vom Traminer, auf der einen Seite, und einer Wildrebe. Und da steht auch, gibt so ein paar Mikrosatellitenanalysen auch von anderen Autoren, wo dieser blaue Traminer tatsächlich, also heißt er noch blauer Riesling, also wie er halt in den Sortimenten steht, virös, aber da heißt er halt, da steht tatsächlich zwischen den fränkischen Sorten, die durch den Traminer und den Sauvignon, also den Pinot, heißt ja auch Sauvignon, Sauvignon Noir und Sauvignon Blanc, also die zwei Sorten, die stehen relativ eng beieinander, obwohl sie nur 50% Allele teilen. Und der blaue Traminer steht ziemlich genau zwischen den fränkischen Sorten und den Wildreben. Aber das Problem ist, dass die Wildreben einfach nicht die Merkmale haben, die der blaue Riesling aufweist. Ja. Also der blaue Riesling ist ja ganz typisch, dass er eine überlappende Stielbucht hat. Und die Vitis teutonica hat eine fast waagrecht offene Stielbucht. Ja. Also und das macht es dann irgendwie schwierig, das nachzuvollziehen. Ja, welche Wildreben sollen das gewesen sein? Ja. Die einzigen Wildreben, die wirklich gut gepasst hat, und das ist ja dann auch die Vermutung, dass dieser blaue Traminer gar nicht aus Europa stammt ursprünglich. Ja. Die einzige Wildrebe, die es gibt, die eine überlappende Stielbucht hat und auch die Form vom Blatt vom blauen Traminer, ist eine Wildrebe vom Kaspischen Meer. Ja. Die wird da genannt Trichovitis, Moment, ist jetzt egal. Aber diese überlappende Stielbucht gibt es bloß östlich des Kaspischen Meeres. Ja. Ja. Das heißt, auch von der Namensgebung, auch beim Fränkischen Burgunder und so mit dem Nairi und Noirien und so, das weist alles in diese Richtung, ja? Armenien, Nordiran, Kaspisches Meer. Und
Hohe Niederschläge.
Und es weist eben nicht jetzt irgendwie nach Europa. Und ohne jetzt zu groß wegzugreifen, also auf die Studie will ich noch ein bisschen genauer eingehen. Aber was auch ganz symptomatisch ist, also es gibt ein Kerngenom, was herauskristallisiert wurde für die französischen zentraleuropäischen Sorten, wo eben Pinot und Traminer ganz zentral sind. Auch noch ein paar andere Sorten, aber letztendlich ist das eine ganze Verwandtschaftsgruppe. Und das Problem ist, dass diese Sortengruppe in diesem Diagramm, in diesem Clusterdiagramm, überhaupt keinen Anschluss an Wildreben hat.
Das bedeutet?
Also, ja, dass es auf jeden Fall nicht von diesen zwei vermuteten Wildreben abstammen, die da einmal im Kaukasus und einmal in Israel gefunden worden sind.
Sondern?
Das ist jetzt die Frage.
Ja, hat man das nicht einer anderen Kerntypen zuordnen können?
Nee, also
fehlt auch, da noch. Ist das der, wo du sagst, da fehlt eigentlich noch was?
Ja, das ist das, was eben fehlt, ja. Und auch bei den anderen Kerntypen, also diese anderen vier Kerntypen, auch der ostasiatische Kerntyp zum Beispiel, da gibt es keine Wildreben dazu. Ja. Einmal deswegen, weil die ostasiatischen Vitis-Arten ja gar nicht da berücksichtigt worden sind. Auch Amurensis nicht und auch die anderen Sorten nicht.
Ja, Amurensis ist doch wichtig, das ist ja gerade wegen
des aus der Sicht, ne? Von diesen Rebenforschern ja nicht. Weil
kann ich gar nicht verstehen, sind doch in China.
Einmal sind sie in China und einmal haben sie aber dieses Dogma gefressen, wo es halt heißt, Vitis vinifera ist irgendwo im Westen entstanden. Ja. Und gut, es ist auch ein Problem, an die iranischen Sorten ranzukommen, ne? weil
ja, die hat niemand
gesammelt. Ja. Die Russen haben bloß das gesammelt, wo sie damals in der Sowjetunion Zugang hatten. Das stammt ja alles aus der Sowjetunion. Ne? Das sind ja Sowjetbotaniker gewesen und die hatten Zugang nach Afghanistan, als sie Afghanistan besetzt hatten, ja? Nordpakistan noch, aber eben Tadschikistan und Kirgisien, das war ja alles Ostblock, ja. Und Nordiran, ich sage jetzt mal, das war überwiegend eben die Verbindung Iran-Turkmenistan. Turkmenistan war Ostblock. Ja? Und
ich will jetzt mal, du bist jetzt ja, also ich
also wir
ich
sind jetzt
in zwei Teilen.
Mit dem botanischen Teil sind wir jetzt fertig, wir können uns
es wird ja doch spannend jetzt wieder, weil es kommen wir so ein bisschen in unsere Sphären hinein, wo wir unsere Sorten auch haben und wo wir auch sagen, wo stammen sie ab? Und da haben wir tatsächlich bei uns sehr wichtige Kulturreben, die jeder kennt, haben jetzt ein großes Fragezeichen, was die Studie hier aufmacht, dass ich das gerne in den zweiten Teil packen will. Hm. Deshalb sage ich hier erstmal danke für die gute Aufschließung noch.
Eins kann man noch.
Man kann sagen, dass es also. Das will ich mal noch sagen, wir können nicht nur auf die Kerntypen, sondern auf die Formtypen achten und die Formtypen durch ihre größere Anzahl, die du da sozusagen selektiert hast, macht noch die eine oder andere Frage auf.
Ja.
Was die Herkunft und, oder die Entstehung von Wild zu Kulturrebe ausmacht.
Und wo ich mit der Studie eigentlich quer liege, ist, da sind wir nochmal bei den Formtypen. Also es ist unbestreitbar, dass es im Tertiär mindestens, ich glaube, da 8 und 2, 10, 11, 12 Formtypen gab, ja, die dokumentiert sind. Es gab noch mehr andere Formtypen, die durch die Kerne definiert sind, aber wo man keine Blätter dazu hat. Ich kann mich jetzt nur auf die Blätter beziehen. Ja. Kerne ist nochmal eine andere Geschichte. Und das heißt, diese ganze Differenzierung, die sich sehr wahrscheinlich in diesen Kerntypen widerspiegelt, geht viel weiter zurück, als da in dieser Studie angenommen worden sind, weil der Dong nimmt eigentlich nur an, dass das Stammgenom quasi von Vitis vinifera ungefähr 400.000 Jahre alt ist. Das war auch eine Warmzeit vor 400.000 Jahren, die auch ziemlich lange gedauert hat, außerordentlich warm war. Aber nichtsdestotrotz, Tertiär, da reden wir über 5 bis 50 Millionen.
Ja? Ja.
Also das ist eine ganz andere Zeitdimension. Ja? Und die Eiszeitalter also begann vor 1,5 Millionen schon, da waren die Eiszeiten noch nicht so streng, aber richtig streng sind sie eben geworden, sage ich mal, also ab 800.000. Ja.
Wo haben wir die Gebirgsbildung, wann hatten wir die Aufhaltung?
Die war schon früher, das war so vor 20 Millionen ungefähr,
okay.
Wo das also die Alpen aufgestiegen sind und diese ganze Geschichte mit dem Klimawechsel im Tertiär hing einmal mit diesem Gebirgsaufhaltung zusammen, aber ein entspringender Punkt war halt die Schließung vom Isthmus zwischen Nord- und Südamerika. Also früher ist der Golfstrom nicht abgebogen und dann nach Norden geflossen, sondern floss einfach geradeaus weiter vom Atlantik in den Pazifik. Mhm. Ja. Und als dann diese Panama und so, diese Länder dann quasi die Meerverbindung abgedichtet haben, musste dieser Golfstrom, der eigentlich aus dem Pazifik kommt, ne, Neuguinea da durch die Inseln durchgeht und dann über das Indischen Ozean, über Afrika, dann wieder hoch bis in die Karibik und in der Karibik
leitet es wieder um, zurück
in biegt die er dann um.
Ne? Richtung Europa.
Und diese, die, der bringt warme Wassermassen mit, schon aus dem Pazifik ursprünglich, aber dann nochmal aufgewärmt in der Karibik, halt überall, wo er die Tropen quasi kreuzt und fließt dann nach Norden. Und diese Wassermassen, die warmen Wassermassen vor allem, haben die Feuchtigkeit an den Nordpol gebracht und dann fing der an, sich zu vereisen. Mhm. Und mit der Eisdecke am Nordpol, also Antarktis war schon früher vereist, aber der Nordpolvereisung begann quasi das Eiszeitalter. Mhm. Ja, weil dann hat sich einfach alles geändert. Und natürlich durch die Gebirgsaufhaltung haben wir auch die Gletscher natürlich in den Hochgebirgen, ja, ein paar mehr, 8000 Meter, da haben wir, da kann man lange über Klimawandel reden, die Gletscher, die werden nie schmelzen. Ja. Ja, also auf der Höhe. Ja,
ja, klar.
Also die schmelzen vielleicht dann also bei 1000 Meter,
ja, zwei, ja.
Um 500 Meter Höhenunterschied vielleicht, aber alles, was drüber ist, ist einfach dauerkalt. Ja. Und das Gleiche in der Antarktis, da reden wir ja von minus 90 Grad. Ja. Also selbst wenn es da 10 Grad wärmer wird, haben wir immer noch minus 80 und da schmilzt einfach nichts. Ja. Weil Eis schmilzt halt einfach erst bei 0 Grad. Und aber Antarktis-Vereisung hat auch nochmal eine Abkühlung verursacht. Innerhalb des Tertiärs, aber nicht den Übergang in die Eiszeitalter.
Also wir haben es jetzt einfach, wenn man sagen will, doch, wir haben schon gut angefangen. Es hat also Probleme, einmal aus der zeitlichen Sichtweise, die nicht berücksichtigt ist. Man hat Probleme, weil nicht vollumfänglich gesammelt und somit vollumfänglich untersucht ist, weil in gewissen Gebieten man momentan politisch bedingt jetzt nicht reinkommt. Man kann in Iran jetzt momentan, also zumindest ist es nicht gemacht worden, ist nicht politisch opportun oder man will es nicht oder man kann nicht. Also es fehlen da noch gewisse Sammelobjekte, um diese Untersuchung vollumfänglich darstellen zu können, sodass man sagen kann, es ist gut gemacht, hat aber so das eine oder andere drin, wo sich die Fragen auftun, die du, glaube ich, jetzt im zweiten Teil nochmal dann, wenn du in die einzelnen Rebsorten, gehst du jetzt im zweiten Teil dann die einzelnen Rebsorten rein?
Mehr auf diese Komponentenanalysen, also diese Cluster, die sich...
Diese dann Cluster. Dann will ich jetzt hier einfach das mal Schluss machen, dass es jeder erstmal verdauen kann, sein Gläschen Wein trinken kann, damit es trockene Materie gut abrutscht, beziehungsweise im Kopf aufsteigen kann mit dem Alkohol. Machen dann in unserem zweiten Teil weiter mit der Studie, die in China eine Genanalyse gemacht haben, eine Genomanalyse von vielen Wild- und Kulturreben, die aus europäischem Raum mitgesammelt wurden und dort analysiert wurden. Okay, dann gut. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Das war der Podcast über historische Rebsorten. Vielen Dank fürs Zuhören. Unsere Weine und weitere Informationen finden Sie in der Online-Vinothek unter www.schmecken-sie-geschichte.de.